Industry Insights,
ein Podcast von Produktion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Industrie-Podcast. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind.
In Industry Insights sprechen wir in jeder Folge mit Persönlichkeiten aus der Industrie. Wir reden mit Ihnen über Ihre Karriere, Ihr Leben und Technologietrends.
Durch den Podcast führen Sie wie immer Julia Dusold und Anja Ringel. Meine Kollegin Julia Dusold ist Technikredakteurin bei Produktion. Sie ist vor allem zuständig für die Berichterstattung über verschiedene Fertigungs- und Zukunftstechnologien.
Gerade gehört haben Sie Anja Ringel. Sie ist unsere Wirtschaftsredakteurin. Anja schreibt unter anderem über Bilanzen, Unternehmenskultur und digitale Transformation.
In der heutigen Folge sprechen wir mit Isabel Krupp. Sie ist CEO beim Kunststoffhersteller Plastromeyer und laut Handelsblatt eine der Top 50 Unternehmerinnen Deutschlands. Hallo Frau Krupp, willkommen bei Industry Insights.
Hallo Frau Ringel, herzlichen Dank für die Einladung.
Hallo auch von mir. Mit Frau Krupp wollen wir über die folgenden drei Themen sprechen. Erstens über Qualitätskontrolle in der Fertigung im Umfeld von Automatisierung und KI. Zweitens über wichtige Faktoren in einer modernen Führungskultur. Drittens über Nachfolge im Familienunternehmen. Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer und Frau Krupp, diese Themen genauer zu beleuchten.
Frau Krupp, wir haben gelesen, Sie haben in einem Fachbeitrag geschrieben, Mut ist der Schlüssel zu Innovation, Wachstum und langfristigem Erfolg. Wann waren Sie denn das letzte Mal mutig?
Oh, das ist eine gute Frage. Wann war ich das letzte Mal mutig? Also ich glaube, im Unternehmertum gehört immer Mut zu guten Entscheidungen dazu. Mut zum Risiko, Mut, neue Wege einzugehen. Und ich glaube, wann war ich das letzte Mal mutig? Ich glaube, jede Woche kommt irgendwas, wo ich neu hier mit reinbringe, das eigentlich recht mutig ist, auszuprobieren. Bei uns war auch jetzt zuletzt das Thema Reverse Mentoring relativ mutig, ob das gut ankommt in einem Familienunternehmen. Das ist ein mutiger Prozess gewesen, der aber auch funktioniert hat. Aber ich glaube, da könnte ich zahlreiche Dinge anstoßen und erwähnen, die wirklich eher speziell sind für ein traditionsreiches Familienunternehmen.
Über ein paar der Dinge werden wir auch später noch sprechen. Aber damit wir und unsere Hörerinnen und Hörer Sie auch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir wie immer was vorbereitet. Viele kennen das wahrscheinlich schon aus einer der anderen Folgen. Für die, die es noch nicht kennen, erklärt Anja kurz, worum es geht.
Genau, wir haben uns ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt und Sie müssen sich einfach spontan für eine der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Und ich würde sagen, Julia fängt einfach mal an.
Sie sind ja aus Baden-Württemberg. Käsespätzle oder Maultaschen?
Käsespätzle.
Urlaub, nah oder fern?
Beides, aber am liebsten, also nah, wenn Europa dazu zählt, nah.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Ja, das finde ich eine schwierige Frage, aber ich würde sagen beides in der Tat.
Nach der Arbeit Netflix schauen oder ein Buch lesen?
Buch lesen.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
4-Tage-Woche, ja oder nein?
Nein.
Verantwortung übernehmen oder abgeben?
Übernehmen.
Im Unternehmen duzen oder siezen?
Da sind wir im Moment gerade auch am Überlegen. Also persönlich würde mir wahrscheinlich das Du am liebsten liegen, aber im Moment sind wir da noch bei einer Sie-Kultur.
Mensch oder künstliche Intelligenz?
Mensch.
Das war's auch schon. Danke, Frau Krupp. Da haben wir ja auch schon einen kleinen Eindruck bekommen.
Jetzt kommen wir dann zu unserem ersten Thema. Sie implementieren in Ihrem Unternehmen aktuell Qualitätsüberwachungssysteme. Zunächst eine allgemeine Frage. Was sind denn die größten Herausforderungen bei der Qualitätskontrolle in Ihrer Branche?
Also wir verarbeiten ja Kunststoffe, das heißt, wir produzieren Kunststoffteile, unter anderem aber auch Kabel und montieren Gerätschaften. Also bei uns ist natürlich die Herausforderung, dass die Produkte, die wir an unsere Kunden liefern, einwandfreie Qualität aufweisen. Das heißt zum einen optisch, aber auch maßlich, dass es keine Einschränkungen, keine Fehlstellen hat, keine Schlieren, wie es im Fachbegriff heißt, also keine Kratzer im Umgangssprachlichen. Das ist schon eine Herausforderung, dass wir in serieller Produktion ein Teil, wie es andere herstellen, da wir unterschiedliche Bedingungen haben. Das heißt, ab und zu mal wird es von unterschiedlichen Rahmenbedingungen, das heißt Kälte, Wärme, aber auch Windfaktoren, aber auch Einstellung von Materialien, Feuchtigkeit. Das ist ein Thema, das den Prozess beeinflusst, aber natürlich auch der Mensch. Und von dem her ist es ein schweres Unterfangen, hier immer gleichbleibende Qualität zu garantieren mit 0 ppm.
Und welche spezifischen Prozesse oder Methoden setzen Sie denn dann ein, um die Qualität der Fertigungsprozesse sicherzustellen?
Gut, wir haben natürlich zum einen den Faktor Mensch, also menschliche Prüfkontrollen, also regelmäßige Prüfzyklen. Natürlich haben wir auch Videoüberwachungssysteme zwischenzeitlich implementiert, die auch den Prozess über Videosteuersysteme überwachen, aber auch Prozessparameter, die die Maschine, also die Spritzgussmaschinen im Speziellen jetzt auch bei uns ja trackbar sind über ein Leitstandssystem. Von dem her können wir mehrere Parameter überwachen und haben auch hier Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen.
Das ist jetzt der Ist-Zustand. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Qualitätskontrolle in der Fertigung jetzt besonders im Hinblick auf Automatisierung und Digitalisierung?
Also dadurch, dass wir auch mit Robotern arbeiten, die auch über Spritzgussmaschinen, also Programme, auch eingesteuert werden, ist es schon sehr automatisiert, der Prozess. Alles, was rund um Qualität ist, ist natürlich immer noch schwierig, da Qualität, wie ich gerade schon gesagt habe, mit automatisierten Systemen so herauszufiltern, dass es wirklich auf 0 ppm rausläuft. Das heißt, das menschliche Auge filtert deutlich noch mehr Fehler heraus, als dass es die Möglichkeiten, die es im Moment gibt, dass wir hier Verbesserungen reinbringen, ist wichtig, dass wir hier eine Prozessausfallsicherheit haben. Aber im Moment sind die technischen Voraussetzungen, die wir ausgetestet haben, noch nicht in dem Maße so zufriedenstellend, dass es das menschliche Dazutun komplett substituiert. Das heißt, aus unserer aktuellen Sicht ist es nicht so einzusetzen, dass wir auf den Mensch verzichten können, sondern es muss grundsätzlich immer im Qualitätsüberwachungsprozess noch jemand drüber schauen, auch das menschliche Auge oder auch Stichproben machen, sodass wir hier eine gute Qualität für unsere Kunden garantieren können.
Momentan wird ja in der Branche sehr viel über KI oder maschinelles Lernen gesprochen. Welche Rolle spielt das denn in Ihren Qualitätskontrollprozessen?
Ja, KI ist natürlich ein gutes Stichwort. Wie gut ist dann aber auch die Datenbasis, die wir zur Verfügung haben? Das heißt, wenn ja jeder in unserem Umfeld auch seine eigene Insellösung schafft, ist das natürlich ein sehr komplexer Prozess. Sind es auch sehr weite Schritte, die man gehen muss oder noch langwierige Schritte. Deshalb plädiere ich für Datenpooling. Datenpooling, alles rund um diejenigen, die sich in der Branche befinden, könnte natürlich auch ein Datenpooling seitens der Maschinenhersteller stattfinden. Wir erleben sowas zum Beispiel auch im Bereich Materialtrocknung, also Materialvortrocknung. Das Material, das wir verarbeiten, muss großteils auch getrocknet werden. Hier haben die Materialtrocknungshersteller eigentlich schon eine gute Datenbank erschaffen, auf die man zugreifen kann. Sowas wäre natürlich auch wünschenswert und zwar in die Tiefe hinein, sodass man da auch mitpartizipieren kann und auch Daten mit einspeisen kann im Bereich Spritzguss. Und da würde man sich deutlich einfacher tun, wie wenn jeder erstmal von Null anfangen muss und sein Daten-Know-how selbst aufbauen muss. Aber zwangsläufig aktuell gibt es keine andere Möglichkeit, als dass jeder sich selber in diesem Feld aktiviert, ja.
Sie haben jetzt gesagt, Sie würden da gerne partizipieren. Viele sagen ja aber auch, Sie hätten Ihre Daten lieber bei sich liegen. Also Sie würden schon sagen, okay, wir würden auch Maschinenherstellern unsere Daten zur Verfügung stellen.
Gut, es kommt natürlich drauf an. Also wir haben natürlich viele Geheimhaltungen, wir haben viele technische Entwicklungen bei uns vor Ort, die wir so nicht teilen können. Aufgrund von Geheimhaltungserklärungen, aber auch teilweise Datenschutzthemen. Ja. Ich sage, für Standardprozesse würde es halt im Grunde dem deutschen Standort gut tun, wenn wir mehr Know-how teilen und miteinander uns austauschen, dann würden wir schnellere Fortschritte bekommen, um vielleicht auch nachahmbare Prozesse zu teilen und zu verbessern. Es geht jetzt hier nicht um sehr spezifische Themen, die ich anspreche, die natürlich sehr projektspezifisch sind, die wir natürlich nur mit den Kunden zusammen machen können. Aber wenn wir sehr nachahmbare Sachen machen, die könnte man miteinander verbinden und teilen.
Wir haben jetzt schon gemerkt, der Faktor Mensch spielt bei Ihnen auf der technischen Seite auch weiterhin eine wichtige Rolle. Und Sie haben ja auch in einem Interview gesagt, bei uns ist der Mensch im Mittelpunkt. Wie spiegelt sich das dann in Ihrer Führungskultur wider?
Ja, absolut. Also wir sind ein Familienunternehmen. Für uns ist es sehr wichtig, dass die Menschlichkeit im Fokus bleibt, dass wir auf normaler Ebene, auf Augenhöhe miteinander respektvoll umgehen, sodass wir hier auch ein gesundes Miteinander haben. Denn wenn Substitutionsgedanken durch künstliche Intelligenz oder durch eine Überforderung durch digitalisierte Prozesse aufkommt, dann schlägt es sich auch negativ auf die Belegschaft nieder. Sprich, Krankenquoten gehen nach oben aufgrund von Überforderung, aber teilweise auch Unterforderung von jungen Nachwuchskräften, dynamischen Nachwuchskräften, die natürlich auch gerne digitale Wege gehen wollen, digital schnell nach vorne kommen wollen. Und hier gilt es, eine Balance zu halten zwischen Überforderung der einen und Unterforderung der anderen, dass man das in Balance hält und hier einen gesunden Mittelweg findet, sodass jeder sich abgeholt fühlt. Und dazu zählt natürlich auch ein entsprechendes Leadership, eine gewisse Führungskultur, dass Dinge gefordert werden, aber nicht überfordert werden. Gehört viel Menschenfeeling dazu, Empathie, emotionale Führung auch aus meiner Sicht. Und das ist ein Change in der Unternehmenskultur, ein Change durch die veränderte Gesellschaft und den sollte jedes Unternehmen eigentlich auch mitgehen.
Ja, geben Sie uns doch mal ein paar Beispiele, wie Sie diese Menschlichkeit in der Führung konkret umsetzen.
Wir versuchen, für den Mensch an sich da zu sein. Wir haben ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt, schon vor 2 Jahren, auch mit einer Position, die sich ausschließlich um die Gesundheit der Mitarbeiter gekümmert hat und auch hier eine gewisse Systematik aufgebaut hat. Und wir machen rund um den Mensch an sich sehr viele Programme, die ihn unterstützen in der Freizeitgestaltung, aber auch in Hobbys. Aber wir machen auch sehr viele Team-Events, wo wir den Mensch in den Fokus nehmen. Wir versuchen, unterstützen dort, wo es geht, was auch machbar ist, was auch wirtschaftlich noch zu vertreten ist. Dort versuchen wir, uns anzubieten. Es gibt viele, die das gar nicht wünschen, aber es gibt einige, die das in Anspruch nehmen. Aber auch es gibt Themen rund um Out-of-Box-Themen, die eigentlich gar nicht mit der Firma zu tun haben, wie beispielsweise, wenn jemand Termine benötigt für besondere Fachärzte oder auch mentale Themen hat, die wir unterstützen können. Da sind wir auch da. Deshalb sind wir Familienunternehmen. Das ist natürlich weitaus mehr, als dass es zu unseren Aufgaben gehört. Manche sagen auch, man könnte das gar nicht stemmen. Wir sagen, wir sind Familienunternehmen. Wir wollen eine erweiterte Betriebsfamilie auch darstellen und für unsere Mitarbeiter da sein, wenn sie unsere Hilfe benötigen.
Dass dann quasi das Unternehmen auch wie eine zweite Familie ist. Welche weiteren Aspekte machen für Sie denn generell auch eine moderne Führungskultur aus?
Moderne Führungskultur ist zum einen auch Zuhören, partizipativer Führungsstil, Zuhören von Führungskräften, also einst von sehr top-down geführten Unternehmen hin zum Netzwerkgedanke, dass auch junge Neuankömmliche sich abgeholt fühlen, dass sie sich verstanden fühlen. Wir haben ja das Thema Reverse Mentoring, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Das bedeutet, dass nicht, wie ursprünglich das eigentlich auch bekannt war, wie ich es noch in der Theorie gelernt hatte im Studium, dass die Erfahrenen den Jungen zeigen, wie Dinge funktionieren. Das ist schon längst auf den Kopf gestellt. Man sieht es auch im privaten Alltag. Jeder Familienpapa oder jede Familienmama, die einst die 60 Jahre überschritten hat, haben, wenn sie Kinder haben, fragen sie bei digitalen Themen meistens die Kinder. Ne? Und das ist natürlich auch im Berufsalltag so. Und das ist schon systematisch ein bisschen anders, als es einst mal früher war. Früher war es schon so, dass die Erfahrung eher den Jungen gesagt hat, wie es geht, weil es Themen nicht so gab, die Jungen besser konnten. Und zwischenzeitlich hat sich das umgekehrt, beziehungsweise miteinander funktioniert sehr gut. Das heißt, die Jungen können auch sehr viel den erfahrenen Menschen auf dem Weg geben und andersrum auch. Und ich finde, den Weg gemeinsam in die Zukunft zu gehen, dass jeder voneinander lernen kann. Und ja, das ist der erfolgreiche Weg. Und dafür gehört einfach auch ein verändertes Mindset her, weil das oftmals nicht so gewohnt war von Menschen oder auch von denjenigen, die so nicht groß geworden sind.
Das macht ja auch viel aus, dann, wenn jeder von dem anderen lernen kann. Jetzt haben Sie schon ein bisschen erklärt, worum es bei dem Programm geht. Wie sind denn Ihre ersten Erfahrungen damit und haben Sie Beispiele, was da jetzt vielleicht schon aufgefallen ist durch dieses Mentoring-Programm oder was dadurch besser geworden ist?
Also interessant war, dass natürlich am Anfang das gar nicht so richtig verstanden wurde, also zu Beginn, dass sich die Youngsters, würde ich jetzt mal sagen, wirklich auch äußern können. Also auch so äußern können, dass sie auch mal Verbesserungsvorschläge oder Kritik anbringen können, weil es ist schon noch so dieses ja Azubi und Ausbildungs, ja, was auch okay ist, Respektverhältnis vorhanden, aber wir fordern es ausdrücklich ein, dass wir auch ein gutes Feedback bekommen, sodass sich auch die Führungskräfte oder auch die Ausbildungsleitungen entwickeln können. Das heißt, da war es noch sehr verhalten, sie haben sich nicht so getraut, will man das überhaupt hören, wollen die das überhaupt? Also das war sehr verhalten, aber nachdem man dann auch so Fragen in die Richtung stellt, hey, können wir nicht noch irgendwie was besser machen und da auch mehr rauskitzelt aus den Menschen, kommen wirklich extrem gute Impulse, gerade zum einen, dass sie einfach auch selber Projekte betreuen wollen, dass sie selber Verantwortung übernehmen wollen, dass sie nicht immer von den Fehlern von anderen lernen wollen, sondern selber Fehler machen wollen, dass sie einfach das Ziel vorgegeben bekommen wollen und nicht genau den Weg beschrieben haben wollen. Also solche Dinge kommen da, weil viele auch im Leadership denken, okay, ich muss jetzt meinem Mitarbeitenden auch genau erklären, wie er zu dem Ziel kommt. Und das wollen viele gar nicht, weil sie selber gute Ideen haben, kreative Wege. Und das kommt nach und nach, aber das ist nicht ein Prozess, der jetzt von heute auf morgen umgestellt ist, so dass man das einführt und das jetzt auf einmal ganz anders ist, sondern das ist sehr, sehr langwierig. Und wir brauchen da auch noch eine Zeit, bis das wirklich richtig gut und fruchtbar auch in allen Köpfen drin ist.
Das ist bestimmt dann auch spannend, da die Entwicklungen zu sehen. Und eine weitere Sache, für die Sie sich auch einsetzen, ist, mehr Frauen in technischen und auch führenden Positionen in der Industrie zu haben. Welche positiven Veränderungen bringt denn Diversität in der Unternehmensführung Ihrer Meinung nach?
Ich finde, je diverser ein Umfeld ist, desto besser und kreativer und ja, sind dann am Ende auch die Ergebnisse. Und je homogener ein Team ist, desto gleichartiger sind dann die Ergebnisse. Deshalb, wenn man gute Ergebnisse möchte, sollte man wirklich diverse Teams aufstellen, sodass die unbequeme Meinung auch mal zutage kommt, zu Licht kommt und hier dann auch Schritte gegangen werden, die vielleicht sonst nie gesehen wurden und das dann auch einen Meilenstein im Unternehmen bringt, sodass man nach vorne kommt, sodass man sich bewegt und vielleicht auch die Prozesse schneller nach vorne gehen.
Auf jeden Fall. Dann wollen wir jetzt zum dritten Thema kommen, nämlich dem Thema Nachfolge. Sie arbeiten ja in dritter Generation zusammen mit Ihrem Vater in der Geschäftsführung. Wie war denn für Sie der Einstieg in die Geschäftsführung? Was hat Sie motiviert, die Führung des Familienunternehmens zu übernehmen?
Ich bin ja damals seit 2011, also das ist ja jetzt schon 13 Jahre her, bin ich als Trainee gekommen, direkt nach dem Masterstudium und war nicht aber direkt in der Geschäftsleitung. Deshalb, das möchte ich gerne vorab sagen, weil ich hatte eine Zeit lang hier im Unternehmen mehrere Bereiche auch gesehen habe, wer sind unsere Treiber, wer sind unsere Querulanten, wie ticken die Teams und bin dann 2015, also 4 Jahre später, erst in die Geschäftsleitung gekommen. Und ja, wie war der Einstieg? Also es war eigentlich dann ein vorhersehbarer Prozess, nachdem ich ja 2011 schon in der Firma war und eigentlich systematisch darauf vorbereitet wurde und mir das auch zugetraut wurde. Aber ich habe mich kontinuierlich auch wirklich aktiv vorbereitet im Sinne von, bin ich überhaupt bereit dafür? Kann ich das? Habe ich das notwendige Know-how? Und habe dann ja auch noch nebenberuflich Verfahrenstechnik am Institut für Kunststofftechnik absolviert während dieser Anfangszeit, weil ich relativ schnell festgestellt habe, dass mein BWL-Wissen, also Bachelor und Master in International Business und Betriebswirtschaft und Management habe ich damals gelernt gehabt, dass das nicht so ganz ausreichte für eine Firma, die wir hier haben als produktives Unternehmen in dem Bereich, und habe mich eigentlich versucht, selbst sehr fit zu machen, keine Kopie von jemand anderem zu sein, keine Kopie von meinem Vater zu sein, musste auch feststellen, dass ich das auch nicht kann, ne? Dass ich auch ich selbst sein muss, um hier auch wirklich in meiner Leidenschaft zu sein. Und so habe ich mich selber so mehr oder weniger auf den Einstieg vorbereitet, aber das war jetzt nicht irgendwie so ein Prozess, den man niederschreiben könnte, sondern das war eher so go with the flow und ja.
Wie ist denn inzwischen die Zusammenarbeit mit Ihrem Vater strukturiert? Also wie teilen Sie sich Verantwortlichkeiten und Entscheidungen auf?
Also wir sind ja beide in der Geschäftsleitung, mein Vater und ich. Ja. Und ich habe den Fokus mehr auf dem Bereich Vertrieb im Erstkontakt, also Neukunden, Personal, Marketing, IT, Organisationsentwicklung. Aber das heißt nicht, dass die anderen Themen an mir vorbeigehen. Ja, mein Vater ist mehr hier dem produktiven Part, auch kaufmännische Themen, Einkauf, Vertrieb. Aber wir teilen uns die Arbeit schon so auf, dass wesentliche Entscheidungen gemeinsam getroffen werden und die im Spezifischen dann jeder für sich macht. Und wenn er so das Bedürfnis hat, miteinander die Dinge abzusprechen, dann sprechen wir miteinander. Wir sind schon im sehr, sehr starken Austausch miteinander, jeden Tag. Und das heißt, also wir sind da schon sehr up-to-date und wir vertrauen uns da auch voll. Also mein Vater fragt auch, wenn er wüsste, dass irgendwas kommt, wo ich irgendwie nicht so ganz d'accord wäre, aber auch andersrum, dann sprechen wir vorher miteinander, bevor es irgendwie eskalieren könnte. So weiß ich auch, dass wenn ich eine Entscheidung treffe, wo ich wüsste, okay, das will er unbedingt wissen, da wäre er wahrscheinlich eher nicht meiner Meinung. Da versuche ich ihn dann auch ins Boot zu holen und mich meine Meinung auch zu platzieren. Und im Grunde funktioniert es dann auch so auf die Art und Weise, wie wir es miteinander machen.
Ja, das ist ja schön, dass es bei Ihnen so gut funktioniert, aber trotzdem kann diese Konstellation bestimmt auch mal herausfordernd sein. Was sind denn, wenn vielleicht auch kleineren Probleme bei einem solchen Duo, und wie gehen Sie dann damit um?
Ja, absolut herausfordernd. Ich glaube, Familienunternehmen ist generell ein ganz anderes emotionales Thema, als wie wenn man einen fremden Partner, Geschäftspartner hat. Also ich glaube, mit Familie zusammenzuarbeiten erfordert sehr viel Selbsterkenntnis und Selbstdisziplin, sehr viel auch ja respektvollen Umgang und auch Reflexion, wie ist man selber, und Weiterentwicklung. Ja, also was sind so die Themen, die wir haben? Natürlich muss man aufpassen, dass die privaten Befindlichkeiten, die man so hat, aber auch, weil mein Vater ist ja dennoch auch noch mein Vater und ich möchte auch noch Tochter sein dürfen, ja, dass die nicht auf geschäftliche Ebene überspiegelt werden. Weil letztlich ist es schon so, Vater-Tochter-Verhältnis ist eigentlich systemisch so, dass er mein Vater ist und ich auf ihn heraufschaue. Und wenn wir im Geschäftsleben sind, sollten wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Und das ist natürlich ein schwieriger Switch miteinander, dass also sowohl für ihn als auch für mich, dass ich ihn auch adäquat, hier auch respektvoll mit ihm zusammenarbeite, aber auch für ihn, ja, weil es ist nicht so, dass er da immer obersticht unter, ne? Wie es einfach in der Familie vielleicht auch manchmal so ist. Deshalb gehört da für jeden ein bisschen Arbeit dazu, also sehr viel Arbeit, weil es ist eine emotionale zusätzliche Anstrengung und man ist auch sehr schnell, oder ich empfinde das so, auf einer ganz anderen Ebene dann auch, wie wenn ich mit einem Mitarbeiter eine Debatte habe oder irgendwas diskutiere oder andere Meinung bin, dann beschäftigt es mich nicht so stark, wie wenn ich mit meinem Vater mal in einen Konflikt komme. Und dabei ist es schon wichtig, dass wir auf einer professionellen Ebene miteinander auch diskutieren, alles rund um die geschäftlichen Themen.
Gibt es denn aber auch Sachen, wo Sie dann sagen, da macht es die familiäre Verbindung dann einfacher im Geschäftsumfeld?
Ja, ich glaube, ich kann ihn sehr gut einschätzen. Ich könnte die Entscheidungen, die er trifft, ohne dass er sie mir sagt, vorhersehen. Erstens aber natürlich auch, weil wir schon sehr, sehr lange miteinander arbeiten. Aber ja, er ist da auch sehr berechenbar in seinen Themen, die er hat, aber auch ich, ne, weil wir sehr kaufmännisch ähnlich denken. Von daher ist es besser insofern, dass wir zusammen sind, weil wir uns nicht ausspielen lassen könnten. Weil wir hatten immer mal wieder so die Situation, oder es passiert ja öfters mal, dass wenn man es beim einen nicht bekommt, dass man beim anderen das versucht. Ne? Und dann konnte ich Gott sei Dank schon sehr selbstbewusst sagen, naja, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich werde es nochmal doppelt checken. Und oftmals ist das schon ein Knackpunkt bei einer Familie, wenn man denn da Glauben schenkt und sagt, ach, was wirklich, war das so? Ja, und sich da in die Gefahr begibt, dass man sich ausspielen lässt. Und das ist natürlich sehr, sehr gefährlich in einem Familienunternehmen, weil das ist ein Vertrauensthema auch, das niemals in Frage gestellt werden sollte und das unbedingt auch vorhanden sein muss und das mir sehr, sehr viel weiterhilft in der Zusammenarbeit miteinander.
Gibt es denn Ratschläge, die Sie von Ihrem Vater erhalten haben, die besonders wertvoll für Ihre berufliche Entwicklung waren?
Oh, da gibt's sicherlich, also da gibt's sehr, sehr viele Ratschläge. Ich meine, wir arbeiten ja jetzt 13 Jahre zusammen. Er hat mir am Anfang gesagt, Isa, du musst wissen, von was du sprichst. Und wenn du weißt, von was du sprichst, wirst du den Job gut machen können. Und das war wirklich ein wesentlicher, wesentlicher Ratschlag für mich, weil das sage ich mir so oft auch selber. Wenn du es nicht weißt und nicht bewerten kannst, wie willst du dann zum einen hier das Team führen, geschweige denn ein Familienunternehmen leiten, wenn du keine Ahnung hast, von was du sprichst? Natürlich sagt er auch permanent, dass man vor Ort sein muss, das Feeling bekommen muss. Und da gebe ich ihm auch recht. Deshalb habe ich auch vorhin Homeoffice oder Präsenz. Das Feeling für die Belegschaft, für die Stimmung, für die Menschen ist wesentlich und das bekomme ich nicht von externen. Deshalb ist es für mich schon sehr essentiell, vor Ort zu sein. Ich versuche auch, so viel es geht, vor Ort zu sein. Also 80-90% meiner Arbeitszeit bin ich vor Ort, wenngleich natürlich auch viele Dinge extern stattfinden, auch Kundenbesuche, die sein müssen. Auch das Feeling für die Kunden ist sehr wichtig. Deshalb ist es auch hier wichtig, ein gutes Gleichgewicht zu finden. Wie viel gehe ich nach extern? Wie viel bin ich hier vor Ort? Und wie viel holt man auch extern Input mit neuen Ideen, wenn man mal auf eine Konferenz geht, das man ja auch zwingend braucht, um die Strategie eines Unternehmens zu gestalten, um neue Inputs, neue Gedanken zu bekommen. Das gehört ja auch dazu. Aber das sind schon wesentliche Tipps, die er mir gegeben hat, im Sinne auch, geh in Netzwerke rein, unterhalte dich mit Gleichgesinnten. Das hat er mir relativ früh auch empfohlen, weil er früher damals die Chance nicht hatte zeitlich und er mir da auch den Rücken freigehalten hat. Also jegliches Netzwerk oder jedes Ehrenamt, das ich begleite, ist eigentlich von ihm ursprünglich angestoßen worden. Und natürlich bin ich dann die Wege selber gegangen und habe es dann auch selber gemacht, aber initiativ kam es von ihm.
Man sieht schon, Sie sind natürlich sehr, sehr tief drin in dem Thema Nachfolge. Was sind denn für Sie die Vorteile oder auch möglichen Nachteile einer familieninternen Unternehmensnachfolge?
Gut, die Vorteile würde ich jetzt mal sagen, ich meine, es ist ja auch eine Ehre oder auch ein Privileg, in ein Familienunternehmen hineingeboren zu sein und man hat von Kind an Privilegien und genießt dort sicherlich einige Vorteile, aber die Nachteile darf man definitiv nicht unterschätzen. Ne? Also es ist, von Kind an bin ich mit einem sehr großen Leistungsbezug groß geworden. Es gab nie eine Diskussion darüber, ob ich mal 3 Monate oder mal ein Jahr, wie man es heute hat, ein Gap hier oder sonstige Dinge, die kamen gar nicht in Frage. Es war klar, die Dinge, die ich anfange, muss ich zu Ende bringen. Ich muss Leistung bringen, wenn ich irgendwas auch erreichen möchte. Also da wurde schon, ich will jetzt nicht sagen Druck, aber es waren schon klare Erwartungshaltungen. Es sind auch Erwartungshaltungen, wenn man sagt Nachfolge, es ist nicht klar, dass ein Kind von einem Unternehmerfamilie auch ja fähig ist, ein Unternehmen zu führen. Und das ist schon auch ein Druck, der da auf einem lastet. Und in meinem speziellen Fall ist es ja so, dass mein Vater auch sehr erfolgreich die Firma in die Zukunft gebracht hat in seiner Zeit. Ja, und wie kann man es besser machen? Das heißt, da ist es auch ein Druck, den man hat. Vielleicht ist ein Externer, der schaut ein bisschen ganz anders auf die Prozesse, hat auch andere Ziele, andere Beweggründe, aber mein Ziel ist es auch hier, den Standort Trochtelfingen, an dem wir auch sind, die Mitarbeitenden, die wir haben, auch in die nächste Generation zu bringen, Arbeitsplätze zu schaffen, die Region zu unterstützen, gute Produkte, gute, zufriedene Kunden zu haben und hier auch, ja, also ein gutes Made in Germany auch als Zulieferer noch hier zu leben. Und das ist so mein Wunsch. Ja, das sind so Familienziele, die vielleicht eher emotionale Ziele auch sind.
Es ist auf alle Fälle spannend, wie sich das alles bei Ihnen gerade entwickelt im Unternehmen. Und ich fasse noch mal kurz zusammen, über was wir jetzt alles gesprochen haben. Wir haben erst über die Qualitätskontrolle geredet und da haben Sie gesagt, das menschliche Auge kann noch Fragezeichen nicht ersetzt werden und dass es da weiter wichtig ist, dass Sie natürlich aber auch weitere und andere Prozesse eingeführt haben und sich zum Beispiel auch anschauen, ob und wie KI da hilfreich sein kann.
Auch bei Ihrer Führungskultur ist der Mensch auf alle Fälle im Mittelpunkt und Sie haben verschiedene Programme im Unternehmen, um eben als Familienunternehmen für die Mitarbeitenden da zu sein. Relativ neu ist das Reverse Mentoring, wo die Jüngeren auch dazu aufgefordert werden, den Älteren etwas sagen zu dürfen oder Tipps geben dürfen. Und da ist auf alle Fälle spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Beim Thema Nachfolge haben Sie erzählt, dass Sie wesentliche Entscheidungen mit Ihrem Vater gemeinsam treffen, aber jeder so seine eigenen Bereiche hat, Sie aber natürlich regelmäßig täglich im Austausch stehen und dass es wichtig ist, dass es eine Vater-Tochter-Beziehung gibt, aber auch, dass das Verhältnis als Geschäftspartner ein anderes ist, dass sich das nicht vermischt und private Befindlichkeiten nicht in die geschäftliche Ebene überspielt werden. Und genau, dass es da durchaus Vorteile, aber auch Nachteile gibt, in ein Familienunternehmen einzusteigen.
Genau, also ziemlich gut zusammengefasst. Herzlichen Dank, dass Sie so genau zugehört haben.
Bei so spannenden Themen natürlich immer.
Dann danke, Anja, für deine Zusammenfassung. Zum Schluss noch eine letzte Frage an Sie, Frau Krupp. Wir haben ja jetzt gesehen, dass Sie in sehr vielen verschiedenen Bereichen an Veränderungen arbeiten und auch viele Ziele haben. Welche Schlagzeile über Sie als Unternehmerin möchten Sie denn in 10 Jahren über sich lesen?
Oh je, das ist super schwer. Ich würde am liebsten einfach die Unternehmerlandschaft revolutionieren und vielleicht die Frau, die die Unternehmerlandschaft revolutioniert hat.
Das klingt doch nach einem tollen Titel.
Gutes Porträt.
Genau. Dann erstmal vielen Dank, Frau Grupp, dass Sie heute unser Gast waren bei Industry Insights und uns so viele unterschiedliche Einblicke gegeben haben.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Julia, magst du unseren Zuhörenden noch erzählen, wo sie weitere Infos zum Podcast finden?
Alles Wichtige zu Isabel Krupp und den Themen des Podcasts gibt es auf unserer Website produktion.de/podcast. Dort finden Sie auch alle bisherigen Folgen von Industry Insights.
Wir haben zum Beispiel auch schon über additive Fertigung, Kreislaufwirtschaft und Fachkräftemangel gesprochen. Hören Sie rein.
Wenn Sie Anregungen haben, können Sie uns auch gerne schreiben. Unsere E-Mail ist podcast@mi-connect.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Auch die nächste Folge wird wieder spannend. Wir sprechen mit Olaf Sauer vom Fraunhofer IUSB unter anderem über Manufacturing X.
Abonnieren Sie den Podcast, um die neue Folge nicht zu verpassen. Bis dahin, Ihre Julia Dusold
und Anja Ringel.